aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. 6. Kapitel, 7. bis 15. Vers. In jener Zeit sprach Jesus: Wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden, die meinen, sie würden erhört, wenn sie viele Worte machen. Seid also nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet. So nun sollt ihr beten: Vater unser in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser Brot für den Tag gib uns heute, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Soweit die heiligen Worte. Darf ich Sie bitten, noch etwas vorzukommen, damit die hinten herein können? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, unter dem Stichwort Beten fügt Matthäus hier drei kurze Stücke ein, deren zweites und wichtigstes auch bei Lukas zu finden ist und das dritte auch bei Markus aufgeschrieben ist im 11. Kapitel. Bei Matthäus fehlen alle Angaben über die konkrete Situation, in der Jesus das Vaterunser gelehrt hat. Es steht, wie wir sahen, innerhalb der Bergpredigt. Dass die Bergpredigt eine Komposition des Evangelisten ist, haben wir schon gehört. Wir sahen am vorigen Sonntag, dass die drei Stücke denselben Aufbau haben, die Sprüche vom Almosen geben und vom Fasten und dazwischen der Spruch vom Beten. Wir haben, um den Gang der Gedanken nicht zu stören, am vorigen Sonntag das Fasten und Almosen geben zusammengefasst und nehmen nun heute die Verse, die dazwischen stehen. Für das Heidentum war das wortreiche Beten kennzeichnend. Man wollte die Götter auf sich aufmerksam machen und man wollte sie förmlich ermüden. Horaz schreibt in einer Ode: Fatigare Deos, zu Deutsch die Götter müde machen. Dieses wortreiche Geplapper, das Jesus hier so nennt, hatte seinen Grund darin, dass man nicht wusste, ob man aus der Fülle der Götter und der Halbgötter und Geister auch den Erwünschten durch sein Beten wirklich erreichte. Und dann, wenn man ihn herbeigerufen hätte, ungewiss war, ob er auch wirklich eher der angerufene Gott zuhört. Der griechische Mensch glaubte, er könnte durch seine Gebete und Opfer die launenhaften und auf ihre Verehrung bedachten Götter sich geneigt machen. Denn sie könnten ihm ja nützen, sie könnten ihm aber auch schaden. Dazu kam noch der Gedanke, man könne vielleicht durch Zaubergebete sogar Macht über die Götter bekommen. Man muss nur den richtigen, zauberkräftigen Namen kennen und ihn nennen. Auch den Juden war das wortreiche Beten nicht unbekannt. Und wir finden im Alten Testament Stellen, wo die Propheten dieses wortreiche Geplapper genauso ablehnen wie Jesus. In der Zeit nach der Gefangenschaft, nach dem Exil, finden wir bei den Juden die Tatsache, dass sie Yahweh, ihrem Gotte, viele Namen geben. Und solches Beten, das viele Worte macht, lehnt Jesus ab. Da Gott allwissend ist und der gütige Vater ist, braucht er nicht erst durch viele Worte von uns aufmerksam gemacht werden. Er braucht nicht durch lange Belästigung zur Erhörung bereit gemacht werden. Ich fand, als ich im Kristall jetzt die Fortsetzung Edelbert Staufers über Jesus von Nazareth las, gerade die Sätze, wo er schrieb, das hebräische Textbuch für die häusliche Passafeier hatte 56 Seiten. Und die Einsetzung des Abendmahls durch Jesus sind 2 Sätze mit 4 Worten. Das 18. Gebet der Juden hat 637 Worte. Das Vaterunser des Lukas, das wir gleich hören, hat nur 31 Worte. Vielleicht wird auf diesem Hintergrund schlicht dargestellt, was Jesus will, wenn er das wortreiche Tun der Menschen ablehnt. Damit steht nicht im Widerspruch, meine Zuhörer, dass Jesus selbst nächtelang gebetet hat. Bei Lukas 6,12 lesen wir, da ging er hinaus auf den Berg, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet mit Gott. Was Jesus verwirft, ist nicht das stundenlange Beten, die sich auf Stunden erstreckende Zwiesprache mit Gott, sondern eine Haltung und eine Gesinnung, die im Grunde sehr egozentrisch glaubt, Gott auf sich aufmerksam machen zu können und ihm zum Nachgeben zu bringen. Die Länge des Gebetes, meine andächtigen Christen, soll nicht Gott bewegen, sondern uns selbst. Gott braucht unser Gebet überhaupt nicht. Er muss nicht geweckt werden und geneigt gemacht werden für uns. Wir können nicht über Gott verfügen. Nicht er braucht unser Gebet, sondern wir brauchen es. Das Gebet hat wesentliche pädagogische Bedeutung. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief, betet ohne Unterlass. Wir sollen immer darum wissen, dass wir gänzlich abhängig sind von Gott. Und wer wirklich christlich betet, dem wird das wichtig sein, was auch Jesus wichtig war. Der wird zuerst, und wir erkennen das später noch deutlicher, wenn wir in das Vaterunser und seine Betrachtung eintreten, dem wird zunächst das wichtig sein, was auch Jesus wichtig war, denn er weiß, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles andere wird euch dann dazugegeben werden, so sagt der Herr. In diese Belehrung über das rechte Beten fügt Jesus das Vaterunser ein. Matthäus gibt uns nicht die konkrete Situation an. Bei Lukas erfahren wir mehr. Lukas hält sich womöglich an die geschichtliche Begebenheit. Der Herr ist bei den Geschwistern Lazarus und Martha und Maria zu Gast. Martha macht sich viel zu schaffen, und sie ist ungehalten darüber, dass Maria sie arbeiten lässt, während sie selber zu den Füßen des Herrn sitzt und ihm zuhört. Da sagt Jesus, Lukas 10, 41, Martha, du sorgst dich und kümmerst dich um gar vieles, eines nur ist notwendig. Maria, ihre Schwester, hat den besten Teil erwählt, der wird ihr nicht genommen werden. Und im Anschluss an diese Begebenheit spricht Lukas, und es geschah, er war an einem Ort und betete. Da sagte einer seiner Jünger, als er geendet hatte, zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Und jetzt hören wir die Fassung des Vaterunsers bei Lukas. Vater, geheiligt werde dein Name, es komme dein Reich. Unser Brot für den Tag gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben denen, die unsere Schuldner sind. Und führe uns nicht in Versuchung. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist die, hat Jesus zwei verschiedene Vaterunser gelehrt? Und wenn nicht, welches ist dann das ursprüngliche? Das längere oder das kürzere? Dazu wäre zunächst zu sagen, dass die Fragestellung in etwa schon nicht ganz recht ist. Denn wenn wir Jesus gehört haben und weiter hören werden, dann verurteilt er ja das Buchstabenchristentum, die Buchstabengerechtigkeit der Pharisäer und Rabbinen, Sklaven des Buchstabens zu sein, nein, aber zu erkennen, was der Geist ist, der hinter den Buchstaben steht. Es ist für uns heute sicher, dass die beiden Evangelisten das Vaterunser nicht so wiedergeben, wie Jesus es gesprochen hat, wie sie es womöglich seine Zuhörer von Jesus gehört haben. Denn sie haben ja keine Tonbandaufnahme gemacht, sondern haben das aufgezeichnet, was zu ihrer Zeit in den ihnen bekannten christlichen Gemeinden gesprochen wurde. Was sie also veröffentlichen, sind nicht die genauen Worte des Herrn, womöglich, sondern ist eine kirchliche Urkunde, die uns Zeugnis gibt von dem, was Jesus an Gesinnung und an innerer Haltung fordert von dem, der mit Gott spricht. Beide Übersetzungen des Vaterunsers kommen aus dem Aramäischen. Ihre grundsätzliche Ähnlichkeit beweist, dass sie ein getreues Abbild Jesu sind. Es lässt sich aber nicht sagen, welche Fassung den ursprünglichen Worten Jesu am nächsten kommt. Oder könnten wir doch eine Theorie aufstellen? Beide Evangelisten geben also uns ein authentisches Vaterunser, wie sie es, um es zu wiederholen, in den verschiedenen christlichen Gemeinden hörten. Beide Fassungen sind formvollendet, sind dichterische Kompositionen. Wenn auch die Rezension des Matthäus in der Urkirche schnellere und größere Verbreitung fand, dann deswegen, weil man das Matthäusevangelium für das Älteste hielt und darum auch die Form des Vaterunsers, wie Matthäus sie aufzeichnete, beibehielt. Wir könnten aber eher annehmen, dass die kürzere Form des Lukas dem ursprünglichen Beten Jesu näher kommt. Denn es ist höchst unwahrscheinlich, dass man einen so ehrwürdigen Text wie das Vaterunser später gekürzt hätte. Es lässt sich feststellen, dass das Vaterunser eine Entwicklung durchgemacht hat, zumal wenn wir bedenken, mit welchen Worten die evangelischen Christen das Vaterunser schließen. Jene wunderbare Doxologie, jener Lobpreis, der lautet, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So steht es schon in der Didache, in der Zwölf-Apostel-Lehre, die die Gelehrten in die Zeit von frühestens 50 bis spätestens 100 nach Christus verlegen. Und in dieser alten Schrift wird auch bezeugt, dass die Christen täglich dreimal das Vaterunser beteten. Die einleitenden Worte, so nun sollt ihr beten, bedeuten nicht, dass Jesus im Vaterunser ein festes Gebetsformular geben wollte. Die frühe Christenheit, wir hörten es eben, hat es auch gar nicht so verstanden. Denn die einen Gemeinden haben nach Matthäus, die anderen haben nach Lukas gebetet. Was Jesus wollte, ist, er wollte ihnen ein Mustergebet geben, das aber andere Gebete, die im gleichen Geiste erfunden und verrichtet werden, nicht ausschließt. Dass man andächtigen Christen mag für heute geschichtlich gesehen genügen. Und Sie gestatten mir jetzt, dass ich an Sie Fragen richte, die ich Ihnen nicht beantworte, über die ich Sie bitte, selber nachzudenken, womöglich auch zu Hause zu sprechen. Die Stellung des Vaterunsers in der offiziellen Liturgie der Kirche ist eine erhabene. So wie der Priester es gleich in diesem nun heute einmal wieder lateinisch gefeierten Amt singen wird, mit ihnen zusammen, sie sind aufgefordert, nach den neuen Weisungen der Liturgie das lateinische Vaterunser gleich mitzusingen, so wissen wir, wie es eingeleitet wird, durch heilbringende Anordnung gemahnt und durch göttliche Belehrung angeleitet, wagen wir zu sprechen. Und damit nehmen wir die Position ein, die wir Menschen einnehmen müssen, wenn wir mit Gott sprechen wollen. In aller Demut wagen wir es dennoch, als zum Volke Gottes Gehörige, als Brüder und Schwestern Jesu Christi, sein Gebet zu sprechen, und wagen das Wort, das er allein im vollen Sinne sagen kann, Vater, uns anzueignen und Gott mit unser Vater, Vater, unser Paternoster anzusprechen oder ihm es zu singen. Von dort her können wir feststellen, dass die Kirche immer dieses Gebet als heilig und wertvoll bewahrt hat, aber müssten wir nicht jetzt die Fragen stellen, was haben wir vielfach aus dem Vaterunser gemacht? Ist es bei uns nicht eine Plapperei geworden? Ich erinnere mich aus meiner Zeit in der Jugend, damals nannte man das Jünglingsein, dass ich an Totenmessen teilnahm, die je nach der Klasse, in der sie gehalten wurden, es gab erste, zweite und dritte Klasse, bei der ersten brannten viele Kerzen, bei der zweiten weniger und bei der dritten nur zwei, auch die Zahl der Vaterunser bemessen war. Wer nur eine dritte Klasse bestellt hatte und zwei Kerzen brannte, bekam ein Vaterunser und gegrüßet seist du Maria für den Verstorbenen, der hat es anscheinend nicht so nötig. Die mehr Geld hatten und zweite Klasse bestellt hatten, bekamen drei Vaterunser und die ganz Reichen, die bekamen fünf Vaterunser, wahrscheinlich weil die es am nötigsten hatten. Entschuldigen Sie, wenn ich das etwas lustig sage, es sind ja Tatsachen. Wenn wir das heute bedenken, nach 20, 30 Jahren fragen wir uns, was hat man damals wohl gedacht? Oder gibt es das heute noch irgendwo? Mag sein. Schauen wir uns das Vaterunser an, wie wir es unseren evangelischen Mitchristen in dieser Stadt, mehr als 30%, bei Prozessionen offerieren. Beim Rosenkranz etwa. Ich sage kein Wort gegen den Rosenkranz, ich liebe ihn sehr. Aber ich weiß auch, wie schwer er zu beten ist. Und ich weiß, dass man ihn degradiert, wenn man ihn zum Füllmittel oder zur Präsentation unseres Betens draußen benutzt. Da könnte sich allerdings der evangelische Christ mit Grausen abwenden, wenn er eine solche Schar, ein solches Kollektiv von Menschen da aufmarschierend das Vaterunser und Ave Maria plappern hört. Abgesehen davon, dass für uns ja fast schon die Kombination Vater unser gegrüßet seist du Maria so ist, dass man verwundert wäre, wenn hinter das Vater unser nicht außerhalb der Messe noch das gegrüßet seist du Maria käme. Ich erinnere mich, erzählte das mal den Kindern, vielleicht Ihnen auch schon, dass ich mal per Zufall in eine Bauernfamilie kam, irgendwo zum Mittagstisch und eingeladen wurde und am Gebet teilnahm, bei dem ich nachher den Hausvater fragte, sagen Sie mal, das war zwar sehr lang und es duftete schon so schön, die Suppe in die Nase herein, Sie machten das Beten wirklich schwer, was haben Sie eigentlich gebetet da? Ich habe kein Wort verstanden. Wenn das Vaterunser ein Mustergebet ist, dann müssten alle anderen Gebete des Christen an ihm in Inhalt und Form ein Maß haben. Frage, an wen richten wir unsere Gebete? An den Vater Jesu, den Vater in den Himmeln, den Schöpfer und Herrn? Oder richten sich unsere Gebete praktisch primär an Menschen, an Heilige und stoßen gar nicht weiter durch in dieser engen Sicht? Ordnung des Gebetens. Ist unser Gebet geordnet nach dem Worte des Herrn, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden? Oder ist es umgekehrt? Wir suchen gar nicht das Reich Gottes, sondern suchen unsere eigenen persönlichen, manchmal vielleicht ganz bedrängenden Anliegen, Gott zu offerieren. Der Inhalt unseres Betens, ist es wahrhaftig? Wie viele Gebete und Lieder, ich sagte schon einmal, die in unserem Gebetbuch und Gesangbuch stehen, wenn wir sie einmal untersuchten auf den wahrhaftigen Inhalt, müssten wir bekennen, das kann ich nicht sprechen. Ich kann nicht sprechen, ich wage es nicht zu sprechen. Ich möchte eher sterben, als eine schwere Sünde begehen. Ich fühle mich dafür zu schwach, das zu sprechen. Wenn Sie es könnten, ich nehme gerne Ihre Belehrung an. Die Form unseres Betens, entspricht es denn auch das Gebet der Position, in der wir uns befinden, als Kinder, als Heranwachsende, als erwachsene Menschen? Überfordern wir nicht oft die Kinder mit Gebeten, die sie gar nicht begreifen können? Und lehren Sie nur die Form, bei der wir dann feststellen, dass es wirklich nur Geplapper ist am Ende. Und umgekehrt, wie viele Erwachsene sind in ihrem Beten in den Kinderschuhen stecken geblieben? Einen Erwachsenen fragend bekam ich die Antwort, ja, was beten Sie denn? Nun ja, ich bete, Jesuskindchen klein, mach mein Herzchen rein. Was beten Sie abends? Na, müde bin ich, geht zur Ruhe. So hat es mich die Mutter gelehrt, so tue ich schon aus Dankbarkeit meiner Mutter gegenüber. Ich sage nichts gegen das schöne Gebet von Luise Hensel, müde gehe ich, bitte zur Ruhe. Ich frage mich nur, ist diese Komposition eine, die der Erwachsene, der im Geiste Jesu beten will, verkraften kann, wahrheitsgemäß? Kann der Erwachsene noch wenn es schon beim Kinde gefährlich wäre, es zu lehren, Jesus Kindchen klein, kann das der Erwachsene verkraften? Die Sprache des Gebetes, wir wissen, dass heute wieder Kontroversen da sind, Gott Dank sind sie da, ob man Lateinisch oder Deutsch beten soll. Nun, wir beweisen eben auch in dieser Messe, dass man beides kann und sinnvoll kann. Denn der Erwachsene beherrscht das Gloria und das Credo, das Sanctus und das Kyrie. Er weiß, was das heißt. Wir denken gar nicht daran, das Latein hier abzuschaffen. Aber ist es sinnvoll, wenn Ordensschwestern, die kein Latein gelernt haben, gehalten sind oder zumindest lange Jahrhunderte gehalten waren, ihr Breviergebet in lateinischer Sprache zu persolvieren? Und wenn ich das Wort persolvieren nenne, denke ich an den Priester, der mir mal sagte früher, nun, ich muss noch mein ganzes Breviergebet persolvieren. Das heißt also hinter mich bringen. Und als er denn die Stunde es hinter sich gebracht hatte, sagte er dann, Gott Dank, jetzt kann ich doch endlich mal beten. Er hat das Breviergebet lediglich betrachtet als eine Aufgabe, die er zu erfüllen hat, eine Verpflichtung, die er als Subdiakon übernommen hat, in dem Bewusstsein, wenn du eine kleine Hure auslässt, hast du schwer gesündigt. Haltung beim Gebet, meine andächtigen Christen. Wir wissen, dass der Mensch Geist und Leib ist. Und er weiß, wie viel Striche ihm durch das Geistige der Leib machen kann mit seinen Sinnen. Und wenn wir nun mit Gott in Beziehung treten wollen, dann tun wir das nicht als reine Geister, dann tut das nicht unsere Seele, dann tun wir das als Menschen. Dann heißt das also auch, dass wir im Gestus, in der Haltung des Körpers, in der Zucht unserer Sinne uns konzentrieren auf dieses Schönste und Schwerste, was wir Menschen tun dürfen, nämlich beten. Fragen, die ich Ihnen vorgelegt habe, Sie mögen sie so mit nach Hause nehmen und bedenken. Amen.